Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit zugeschaltet ist Professor Kazuma Matoba. Kazuma, bist du mit hier an der Leitung?
Ja, ich habe eine technische Frage. Ich habe jetzt meine Lautsprecher von dem Telefongerät eingelassen. Soll ich jetzt ausschalten?
Das ist besser, weil wir haben ein bisschen einen Hall drauf.
Okay, dann jetzt so und dann habe ich direkt
Ja,
ein Gerät. Ja,
das
okay.
ist sehr viel direkter und lauter. Kazuma, schön, dass du hier mit in der Sendung bist. Ich darf dich ganz kurz vorstellen. Wir kennen uns ja auch mittlerweile aus dem Zusammenhang der Herbstakademie, wo du Referent warst und auch am 4. Juli zum Sommerfest als Vorankündigung hier in Frankfurt Sprecher sein wirst. Für diejenigen, die zum Sommerfest der Herbstakademie kommen wollen, hier eine frühzeitige Einladung, 4. Juli hier in Frankfurt und Professor Kazuma Matoba als unser Hauptsprecher. Du bist Privatdozent für interkulturelle Kommunikation an der Universität Wittenherdecke, hast eine Vertretungsprofessur an der Universität der Bundeswehr in München und bist auch Mitbegründer des Instituts für Global Integral Competence.
Genau.
Das unter mehreren anderen Dingen sind einige Dinge, die dich auszeichnen. Du bist auch ein anerkannter integraler Denker und du hast einen eigenen Ansatz zur Kommunikation, das nennst du kosmopolitische Kommunikation. Wir hatten, ich glaube, vor 2 Jahren darüber schon einmal gesprochen. Und in diesem Zusammenhang der kosmopolitischen Kommunikation, wo es eben darum geht, dass Kommunikation in einem globalen Umfeld auch eine Kommunikation ist, die über einzelne Kulturen hinausgeht, hast du einen Denkansatz, den ich gern heute mit dir näher mir ansehen möchte und dich näher dazu befragen möchte, das nennst du energetische Kommunikation. Also, dass Kommunikation natürlich eine inhaltliche, eine kulturelle Seite hat, aber eben auch eine energetische Seite und dass das gerade ich würde mal so sagen, im Verstehen wollen zwischen fremden Kulturen auch eine große Rolle spielt, dass es diese energetische Dimension gibt. Darf ich mal als Frage vorwegstellen, kosmopolitische Kommunikation, wenn du das jemanden so in 2, 3 Sätzen schildern müsstest, was das sei und woraus sich das entwickelt hat, was würdest du sagen?
Also, kosmopolitische Kommunikation oder Cosmopolitan Communication ist eine theoretische Konstrukt von Bernard Perth, das ist amerikanischer Kommunikationswissenschaftler. Und der hat eine Methode entwickelt, mit der man dann Bewusstsein entwickeln kann auf der nächsten Stufe durch die Änderung der Kommunikation. Und hat er dann so ein Stufenmodell entwickelt, so eine Evolutionsstufe von der Kommunikation. Und die höchste Stufe von dem Modell ist Cosmopolitan Communication. Und das ist auch mein Forschungsschwerpunkt und das ist auch das Ziel von meinem Institut for Global Integral Competence. Aber unsere Fragestellung ist ein bisschen andersrum. Das heißt, wie zum Beispiel Einstein mal gesagt hat oder geschrieben hat, viele Probleme in der Welt kann nicht gelöst werden auf der gleichen Ebene der Bewusstsein, die dann diese Problematik verursacht haben, ne? Das ist ein bekannter Satz. Man weiß allerdings nicht, woher dieses Zitat kommt. Und ich umformuliere diesen Satz. Also viele Problematik, die auf der Ebene der Kommunikation passieren, kann nicht gelöst werden auf der gleichen Ebene der Kommunikation. Das heißt, wir brauchen neue Evolutionsstufe der Kommunikation, die uns dann zu der nächsten Stufe von Evolution bringen kann. Mhm. Und das ist natürlich auch immer noch theoretisches Konstrukt, aber das möchten wir forschen, was das sein kann und welche Methode gibt es, um das zu sehen oder um zu verwirklichen. Und das ist sozusagen unser Ziel von unserer Forschung. Mhm.
Kosmopolitisch bezieht sich ja darauf, dass man hier Bürger der Welt ist, wenn ich das so verstehen darf. Mhm. Und du grenzt es ab oder du entwickelst es eben auch aus einer monokulturellen Kommunikation oder einer modernen Kommunikation. Wenn du das so beschreiben würdest, diese Kommunikationsformen, die du ja offensichtlich auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Bewusstseinsformen verstehst,
ja.
Was ist damit gemeint? Mit welcher Bewusstseinsform sind monokulturelle Kommunikationsformen in Zusammenhang zu bringen? Mit welchen moderne? Und wie entwickelt sich daraus so etwas wie kosmopolitische, cosmopolitan communication?
Ja. Also so eine Vorstufe wie Monocultural Communication oder ethnozentrische Kommunikation, da ist immer Sprache Hindernis für die Verständigung von verschiedenen Leuten in verschiedenen Kulturen. Also wenn ich jetzt Japanisch plötzlich spreche, dann verstehst du gar nicht. Mhm. Und deswegen haben wir gemeinsame Verkehrssprache jetzt, das ist Deutsch. Aber wir sprechen nicht nur sprachlich oder wir kommunizieren nicht nur sprachlich, sondern auch nonverbal. Mhm. Und zu der nonverbale Aspekt ist zum Beispiel auch visuelle Information, dadurch, dass ich zum Beispiel, also das heißt, ich kann auch durch meine Mimiken und Gästen auch Informationen schicken, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und dann kannst du auch diese Information durch deinen visuellen Kanal empfangen und weiter bearbeiten und interpretieren. Und außer dieser Mimik und Gestik und so weiter, gibt es auch andere Dimensionen von der nonverbalen Kommunikation, das heißt Informationsenergie. Das heißt, bei der Kommunikation ist Information von Empfänger zum von den Sender zum Empfänger übertragen. Mhm. Und diese Information hat nicht nur Bedeutung und Symbol, sondern auch Energie. Und diese Energie hat aber kein Linguisten und Kommunikationswissenschaftler thematisiert, mhm. außer ein oder zwei wenige, die da Minderheit war. Und das interessiert mich sehr. Was ist diese energetische Informationsübertragung zwischen Sender und Empfänger? Und meine Vermutung ist, dass diese energetische Information in der Kommunikation vielleicht universell sein könnte. Also über Kultur hinaus ist es universell. Das ist meine Hypothese. Mhm. Und ich habe früher mich sehr mit dem Sprache beschäftigt, auch schon als Kind in der Schule. Und bei uns in Japan gibt es auch so eine Moralunterricht, weil in Japan ist Religionunterricht verboten. Und stattdessen haben wir Moralunterricht. Und in dem Moralunterricht haben wir so ein Experiment gemacht, ich glaube in der 4. oder 5. Klasse. In den Klassenzimmer haben wir in jede Ecke Mandarinen, also 4 Stück Mandarinen in jeder Ecke in den Klassenzimmer und haben wir Schüler alle zum Beispiel zu einem Mandarin an einer Ecke haben wir immer gesprochen, du dummer Mandarin. ja, also du bist einfach doof, ne? Also haben alle Schüler, ungefähr 40 Schüler, haben immer mit Abwechslung zu diesem Mandarin solche Sprache ausgesprochen. Mhm. Und dann zu den anderen Mandarinen an der anderen Ecke haben wir alle mit Abwechslung oder hintereinander ausgesprochen, ja, du ein schöner Mandarin und du kannst sehr lecker sein und möchten wir essen, aber weil du so schön aussieht, möchten wir vielleicht doch nicht essen und du kannst immer hier bei uns bleiben und so weiter. Mhm. Und dann zu einer anderen Ecke, dann sprechen wir auch etwas Negatives oder positives Wort ausgesprochen. Und dann sehen wir ungefähr in einer Woche oder in zwei Wochen, wie diese vier Stück Mandarinen sich geändert haben. Da haben wir schon klar gesehen, dass das ein Mandarin, der immer positive Sätze von uns empfangen hat, sozusagen, ja, der bleibt immer noch sehr schön. Und ein Mandarin, der dann immer so, ja, negative Worte bekommen hat, ist ziemlich schnell faul gegangen. Ja. Das habe ich gelernt in dem Moralunterricht. Da habe ich gedacht, wow, Sprache und Kommunikation hat Power oder Kraft. Ja. Und das ist natürlich auch sehr schön, aber gleichzeitig sehr gefährlich, habe ich gedacht, als mhm. Kind. Und das interessiert mich weiter seitdem. Und deswegen habe ich dann darüber Magisterarbeit in Japan geschrieben. Aber Anlass war, ich war Ende 80er Jahre in Deutschland und in einem Gymnasium als Sprachlehrerassistent habe ich Japanisch beigebracht im Rheinland-Pfalz in einem kleinen Gymnasium. Da habe ich dann erstmal die deutsche Sprache erlebt. Ja. Obwohl ich schon vorher Deutsch gelernt hatte, aber erstmal so eine Leib-deutsche Sprache habe ich erlebt. Mhm. Dann mein Eindruck damals war, dass die deutsche Sprache wie so ein Flugzeug schnell fließt oder dass das die deutsche Sprache wie so eine Pfeile geschossen wird. Das war mein erster Eindruck. Mhm. Da habe ich gedacht, warum? Und warum hat die deutsche Sprache so eine Kraft oder so eine Dynamik und andere Sprache vielleicht auch ein bisschen andere Dynamik, und japanische Sprache ganz andere Dynamik und so weiter. Mhm. Das war Anlass für meine Forschung, von meiner Magisterarbeit. Und dann habe ich eine Theorie kennengelernt, das heißt Sprechakttheorie. Ja. Das ist von John Austin und John Saal entwickelte Theorie in schon 60er, 70er, 80er Jahre. Und zum Beispiel, wir hören jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, also seit einem Monat im Massmedien, Jesuit Chari. Ja? Mhm. Das ist Französisch, Jesuit Chari, an der sich dieses, was in Paris passiert. Ja. Ja. Und diese Jesuit Chari, das ist eine Äußerung mit Subjekt und Verb oder Prädikat. Und da gibt es auch phonetische Regeln und grammatikalische Regeln in diesem Satz. Mhm. Und das ist sozusagen lokutionäre Akt. Das heißt, ich spreche aus, Jesvi Chavi. Und ich habe diese lokutionäre Akt durchgeführt. Aber diese Jesvi Chavi hat in einem bestimmten Kontext auch eine andere Konnotation. Und man kann etwas vollziehen, indem man was sagt. Und das ist illokutionäre Akt. Mhm. Das heißt, bei unserem Beispiel, Jesvi Chari, und dieser Satz als Slogan kann zum Beispiel irgendwelche Warnung sein oder Aufforderung sein mhm. oder Protest sein. Ja? Mhm. Und nicht nur oder nicht mehr ganz einfache Äußerung, die dann aus Subjekt und Verb besteht. Ja. Und darüber hinaus gibt es noch dritte Stufe bei dieser Sprechakttheorie. Und diese Stufe heißt perlokutionäre Akt. Das heißt, man kann dann eine bestimmte Wirkung bei den Empfänger erzielen durch diese illokutionäre Akt. Zum Beispiel bei unserem Beispiel Jesui Charlie. Und wenn jemand dieses Satz hört in einem bestimmten Kontext, dann kann diese Person, die diesen Satz gehört hat, zum Beispiel dazu bewegen, zum Beispiel Protest zu machen oder verärgern oder verunsichern oder traurig zu werden und so weiter und so weiter. Und dieser Sprechakt heißt perlokutionäre Akt. Das ist ein bisschen Fachvokabular. Ja. Und dieser perlokutionäre Akt, das ist eine Akt, eine Handlung. Und diese Handlung hat auch gleichzeitig Kraft. Deswegen man nennt perlokutionäre Kraft. Und die Theorie ist nur bis dahin gegangen und beendet. Und in der Wissenschaft, besonders in der Linguistik und in der Kommunikationswissenschaft, hat man nicht mehr thematisiert. Was ist diese Kraft?
Mhm. Ja. Wenn ich kurz so auch zusammenfassen kann, was ich verstehe, was du hier uns gerade dargelegt hast, dass Sprache eben verschiedene Dimensionen hat und das eine, und das ist ja wert, sich mal näher anzuschauen, dass Sprache selber nicht nur einfach was ausspricht, sondern dass Sprache selber eine Form von Handlung ist. Darum sprechen ja Austin und Searle von Sprechakt-Theorie, also Theorie. Also Sprache ist ein Akt, eine Aktion. Und das ist schon einmal etwas, was, was man sich normalerweise gar nicht zur Sprache denkt. Das, man denkt, Sprache, ich spreche einfach was aus. Aber dass ich etwas aussprechen auch eine Form des Handelns ist, ist einmal interessant zu sehen. Und das Dritte, was du dann den perlokutiven Akt genannt hast, dass der Sprache einfach eine Wirkung erzielt. Also dass da eben eine Kraft entfaltet ist. Und ich glaube, wahrscheinlich ein einfaches Beispiel ist, wenn man mitten auf einer belebten Straße steht und einfach das Wort Stopp sagt, dann wird rund um einen wahrscheinlich was passieren. Also das ist nicht nur, dass man einfach ein Wort ausspricht, sondern das Wort löst eine Handlung und eine Wirkung aus. Und das ist ja, also da ist eine Kraft drinnen, einfach weil jemand laut, vor allem wenn das laut geschrien wird, Stopp, dass da eine Kraft entfaltet ist.
Genau.
Und im Zusammenhang dessen, was du eben von interkultureller Kommunikation gesprochen hast und von der These, die du offensichtlich hier verfolgst, dass diese energetische Seite von Sprache eine universelle Dimension hat. Ich muss dazu zugestehen, das Beispiel mit den Mandarinen, das ist schon ziemlich verhaut. Also das muss ja als Kind unheimlich beeindruckend sein, wenn man einfach auf Mandarinen Sprache loslässt und das eine einfach eine Sprache ist, die sehr wertschätzend ist und eine andere eine Sprache, die sehr abfällig ist, und die Mandarinen verändern sich nach einer Woche, dass die eine einfach noch schön ist und die andere, wie du sagst, eher einfach schlecht wird. Das finde ich schon erstaunlich. Aber egal, ob man so weit geht, einfach die Tatsache anzusehen, dass Sprache diese Kraftseite hat. Wenn man sagt, Sprache ist Energie, heißt es ja nichts anderes, als dass Sprache Kraft hat. Und jeder weiß, dass zumindest intuitiv, wenn man miteinander spricht, dass das zum Beispiel langweilig sein kann oder fesseln kann. Und wenn man das bedenkt, ist das langweilig eine Abwesenheit vielleicht von Energie und das Fesselnde vielleicht eine Anwesenheit von Energie. Dass diese Dimension, dass das sprachanalytisch noch gar nicht so beachtet ist, das ist ja eigentlich interessant. Was sind da deine Forschungsergebnisse oder wie schaust du dir das an?
Also ich habe noch keine Forschungsergebnisse. Also Forschung ist noch laufende Forschung. Aber zum Beispiel dieses Mandarin-Geschichte, ne? Also unabhängig davon, dass das die Mandarine überhaupt dann Japanisch versteht oder nicht, du kannst auch zu Hause mal experimentieren, natürlich auf Deutsch, dann ist das Ergebnis immer gleich. Das heißt, kann man gar nicht glauben, dass Mandarin zum Beispiel Deutsch versteht und Japanisch versteht und vielleicht auch Englisch versteht. Also da kann man gar nicht glauben. Das heißt, dass unsere Sprache unabhängig von der formale Aspekt wie japanische Grammatik oder Syntax oder deutsche Grammatik oder Syntax noch ganz andere, ich sag mal einfach mal spirituelle Seite besitzt. Das ist energetische Kommunikation. Und ich bin Kommunikationswissenschaftler und Linguist, sozusagen Sozialwissenschaftler oder Geisteswissenschaftler. Also wenn ich als Geisteswissenschaftler und Sozialwissenschaftler von Energie spreche, dann werde ich normalerweise immer etikettiert, ach, Kazuma ist Esoteriker. Weil dieses Energie, das Volt, ist bei uns in der Sozial- und Geisteswissenschaft eher tabuisiertes Volt. Hingegen ist das Volt in der Naturwissenschaft natürlich ganz normales Wort. Ne? Ja. Das ist einfach mal so ein Forschungsobjekt von der Naturwissenschaft, von ewig, seit langem. Aber bei uns ist eher tabuisiertes Wort, komischerweise.
Ja.
Aber haben wir auch doch Hoffnung, und zwar, es gibt schon interessante Forschung, gerade 40er Jahre, 50er Jahre in den letzten Jahrhundert. Das ist gerade bekannte These entwickelt worden ist, so eine lineare Kommunikationsmodell von Shannon und Weber. Und dieses lineare Modell ist sozusagen so eine basic, fundamentale Grundlage für heutige Kommunikationswissenschaft immer noch, wobei bei diesem Modell thematisiert man Energie nicht so sehr. Aber kurz vor diesem Shannon- und Weber-Modell hat ein amerikanischer Wissenschaftler Gabor, der ist eigentlich Quantenphysiker, der hat neben seiner quantenphysischen Experiment und Forschung auch sich mit dem Thema Sprachkommunikation und Energie beschäftigt. Und er hat auch einen ganz interessanten Aufsatz geschrieben, das wurde aber total ignoriert bis jetzt, weil diese andere Shannon- und Weber-Modell sehr mächtig ist, weil dieses Modell auch so ein wichtiges Fundamentalmodell für Telekommunikation ist. Ja. Und leider ist diese Gabor damals 1946 erschien sein Aufsatz über Kommunikation, ist jetzt nicht richtig also thematisiert von der Seite von Kommunikations- und Sprachwissenschaft. Ja,
das was, ist immer was sagt interessant. Gabor? Was sind seine zentralen Aussagen, die du so spannend findest?
Ja, also Gabor hat da mathematisch einfach mal bewiesen, dass zwischen Empfänger und Sender eine bestimmte physische Energie übertragen ist. Ja, das heißt, er hat dann einigermaßen mathematisch bewiesen, dass es doch Energie gibt bei der Kommunikation.
Moment mal, du sagst, dass es hier einen mathematischen Beweis gibt, dass durch Kommunikation physische Energie transportiert wird. Ist das richtig?
Ja. Physikalisch.
Physikalisch, meine ich ja.
Ja, ja.
Das ist ja auch erstaunlich. Also man kann jetzt Energie auf verschiedenen Weisen verstehen, aber im Prinzip, dass Sprache physikalisch Energie transportiert, ist ja doch etwas, ist ein ungewöhnlicher Gedanke.
Ja, das ist ungewöhnlich. Aber du machst auch Dialog, ne?
Ja.
Ja, und ich habe auch schon Dialogprozess im Sinne von David Bohm auch gelernt. Ich habe auch schon früher mal Ausbildung gemacht. Und Elinor Gelado, das ist auch einer Vertreter von Dialogprozess, also böhmischer Dialogprozess, die auch ein ganz schönes Buch Dialog im Unternehmen geschrieben hat, die hat immer bei der Ausbildung gesagt, man muss immer so einen Impuls spüren, wann man überhaupt zum Sprechen kommt. Mhm. Ja. Und ich habe lange überlegt, wie kann ich überhaupt dann in so einer Dialogrunde spüren, wann ist das wichtige Moment, wo ich sprechen kann. Mhm. Ja. Und das ist reine energetische Kompetenz, ist erforderlich. Ja. Und dafür hat zum Beispiel David Bohm geschrieben, dass wir nicht nur zwei Kanäle, das heißt auditive Kanäle und visuelle Kanäle, noch andere Kanäle brauchen wir für dialogische Kommunikation, wie zum Beispiel kinästhetische Kanäle oder auch die Kommunikationskanal durch unsere Haut zum Beispiel. Ne? Das heißt, nicht nur hören, nicht nur sehen, was zum Beispiel bei Mimik oder Gestik überhaupt dann andeutet und so weiter, aber diese Energie, die überhaupt in unserer Luft fließt, zwischen Empfänger und Sender, das muss empfangen werden und dafür brauchen wir neue Kanal, nicht nur Ohr, nicht nur Mund, sondern unsere Haut oder ganzheitlich.
Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass das, was du hier ansprichst, eigentlich auf einer intuitiven Seite vielen von uns zugänglich ist. Ich glaube, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen würden dem zustimmen können, dass in den Dialogen, die sie kennen, und ich kenne das in meiner Dialogarbeit auf jeden Fall, es einfach eine energetische Dimension des Ganzen gibt. Und das ist mal primär überhaupt nichts Esoterisches. Ein Dialog kann fließen, kann aufblühen, kann sich entfalten, kann stocken, kann stecken bleiben, kann in eine ganz intensive Spannung kommen, kann abflachen. Ein Dialog hat einen Rhythmus und auch was du gerade angesprochen hast, dass man, wenn man darauf achtet, und auch dieses darauf achten kann man ja auch kultivieren, man Zeiten oder Zeitpunkte merkt, wo einfach ein natürlicher Impuls entsteht, sich einzubringen und wo es Zeiten gibt, wo die Intuition eigentlich ist, dass momentan es gut ist, es zu lassen. Und all das, was wir hier ansprechen, was du hier einbringst, ist ja eine pure Verständnis von energetischen Räumen. Und kann schon sein, dass wir nicht so viel darüber normalerweise reflektieren, aber ich glaube, wenn man unsere Zuhörer und Zuhörerinnen befragt, kennt jeder dieses Stocken, dieses Aufbrechen, wenn auf einmal etwas fliegt im Raum oder auf einmal so ein Wirbel geht, wo wirklich die Kommunikation eine Intensität bekommt und sich wirklich zu ganz anderen Dimensionen erhebt oder wenn auf einmal etwas reißt und eine Stille hier setzt, die in sich wieder auch ganz verschiedene Qualitäten haben kann. Das kann eine Stille sein, die absolut eine Tiefe öffnet. Oder es kann auch eine Stille sein, die irgendwie stockt. Und all das ist wahrnehmbar. Sind das diese Dimensionen, von denen du hier sprichst?
Ja, also wobei muss man natürlich auch aufpassen, was ich mache oder was hier geforscht wird, ist keine Materialisierung von der Kommunikation, zwar in einer Form von Energie, weil diese Energie, von der wir sprechen, ist keine grobstoffliche Energie, sondern eher subtile Energie oder beziehungsweise kann auch kausale Energie sein. Das heißt, das ist die Energie, die wir noch nicht kennen. Also wir kennen schon, aber noch nicht geforscht haben. Und in Bezug darauf, zum Beispiel ein Hirnforscher und auch sehr bekannte Pribram, Amerikaner, der hat auch ein bisschen so mit der Sprache beschäftigt und der unterscheidet zwischen verbalem Dialog und socio-affektiven Dialog oder Dialog. Und verbale Dialog ist ganz normale Gespräch, normale Konversation. Aber sozioaffektive Dialog, das ist Konversation oder Kommunikation mit ziemlich hoher Energie, die zum Beispiel bei der Gehirnentwicklung von dem kleinen Kind, Baby, helfen kann oder beitragen kann. Das heißt, dieses sozioaffektive Dialog ist die Kommunikation von der Mutter zu ihrem Baby. Und das ist einigermaßen naturwissenschaftlich und psychologisch bewiesen, dass die Sprache von Mutter dazu beitragen kann, Gehirn vom Baby entwickeln.
Okay.
Das heißt, dass das Gehirn an sich vom Baby natürlich kann auch wachsen, aber dafür braucht auch Energie von der Muttersprache.
Das heißt, wenn man dieser Unterscheidung von Brebram hier folgt, dass es einfach Dialog, herkömmlichen Dialog gibt, und in diesem herkömmlichen Dialog gibt es auch einen gewissen Energieaustausch, aber es gibt in diesen sozioaktiven Dialogen, die er bezeichnet, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ein Aufbrechen oder ein sich Einlassen auf andere Energieebenen oder andere Energieformen, die wahrscheinlich mit dem auch zu tun haben, was du vorher mit subtil und kausal gemeint hast, die normalen Dialogen nicht zugänglich sind. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, hier Dialogformen zu entwickeln, die eben auch auf diese subtilen und auch kausalen Ebenen energetisch etwas entfalten lassen. Ist es das, was du sagst?
Ja, und das ist allerdings keine neue Theorie oder neue These, sondern was zum Beispiel Martin Buber auch behauptet hat. Mhm. Das heißt, er hat dann Ich-Es-Beziehung und Ich-Du-Beziehung. Ne? Mhm. Und Ich-Es-Beziehung ist wie zum Beispiel in dem Wort von, also mit dem Wort von Brebram, also Verbaldialog, aber Ich-Du-Beziehung ist sozioaffektive Dialog, das heißt Dialog oder Konversation mit hoher Energie. Mhm. Und da unterscheidet Martin Buber, also natürlich auch in der Theologie oder in Philosophie, diese zwei unterschiedliche Beziehungen von Menschen oder zwei unterschiedliche Dialog, Ich-Es und Ich-Du.
Was geschieht hier? Was macht diesen Unterschied?
ja, das ist eine gute Frage. Ja, was denkst du?
Ich hatte gehofft, dass du eine Antwort für mich hast dazu. Weil ich habe sie eindeutig nicht, aber gleichzeitig ist es mir... scheint es mir offensichtlich zu sein, dass da etwas, und vielleicht ist das in dieser Ich-Du-Beziehung von Buber, die du hier mit reingebracht hast, auch sichtbarer, wenn ich wirklich dich als Du in die Kommunikation aufnehme und zwischen uns eine Ich-Du-Beziehung da ist, also wir uns nicht einfach als Objekte, als Dinghaftes wahrnehmen, sondern dieses Du, wo ich dich eben als Du wirklich an mich ranlasse, dass da etwas, um jetzt in der energetischen Sprache zu bleiben, sich öffnet in unserer Beziehung, das nicht zugänglich ist, wenn ich das nicht wirklich zulasse. Da ist etwas, wenn ich dich einfach als so ein Ding unter Dingen wahrnehme, selbst wenn ich dich ansprechen würde, aber es nicht wirklich wahrnehme, Moment mal, du bist ein Du, bleibt eine Dimension von Realität verschlossen, und das ist auch eine andere energetische Realität. Mhm, würdest du dem zustimmen?
Ja, also ich kann sehr gut zustimmen, und ich kann ein bisschen so anders formulieren, vielleicht von ostasiatischer Perspektive her, wie du sicher kennst, diese Yin-Yang-Symbolik, ne? In dem Kreis, die Hälfte ist schwarz und die andere ist weiß, und in dem weißen Teil ist auch schwarzer Punkt, und in dem weißen, in den schwarzen Teil ist auch weißem Punkt und so weiter, diese Symbolik. Und das ist genau diese Ich-Du-Beziehung. Das heißt, wenn Ich-Du-Dialog energetischer Dialog ist, dann ich kann dann durch diese Energieübertragung natürlich dich vollständig begegnen, aber auch darüber hinaus kann ich ich als weiße Teil, aber auch weiße Teil in dir finden. Das heißt, ich kann mich in dir finden durch diese energetische Übertragungskommunikation und gleichzeitig ich kann in meinen weißen Teil auch schwarze Punkt, das ist du. Das heißt, ich kann in mir auch dich finden. Und das ist eine ostasiatische Interpretation von Ich-Du-Beziehung. Und dafür braucht man ganz andere Dimensionen der Kommunikation. Das heißt, energetische Kommunikation.
Ist es dieses, was du mit diesem Yin-Yang-Symbol ansprichst, ist ja, dass dieses Ich-Du etwas davon hat, dass in dem Du auch etwas von mir ist und in dem Mir auch etwas von dir ist. Und dass dieses Wahrnehmen von Identität im Anderen, ja, etwas öffnet, das die Kommunikation auf eine andere Ebene hebt.
Ja.
Also was ich einfach sehr faszinierend finde von dem, wie du das jetzt anschneidest, ist, weil wir jetzt ja nicht nur einfach davon sprechen, dass im Gesprächen Energie ausgetauscht wird. Das ist jetzt ja etwas anderes, als wenn ich auf der Straße bin und Stopp sage. Das ist auch eine Form von Energie, sondern was du hier aufmachst, ist, dass Kommunikation auch ein Zugang zu subtilen Bereichen ist, die eine energetische Dimension und eine energetische Wahrnehmung haben und die in einer Kommunikation und in einem Dialog kultiviert werden können. Wenn das der Fall ist, heißt das ja, dass in einer Dialogarbeit, wenn die Beteiligten sich dessen bewusst werden und dieses Bewusstsein pflegen, hier eine Kultivierung von genau dieser Ebene möglich ist, die wir hier ansprechen, das ist ja eigentlich eine Form von gemeinsamer spiritueller Praxis.
Genau. Und das ist spirituelle Praxis, aber gleichzeitig kann man auch im Alltag versuchen, auf der Ebene die Kommunikation oder Gespräch von anderen wahrzunehmen oder zu empfangen. Also wie zum Beispiel, wie du einfach ganz schön nach der Herbstakademie auf eurer Webseite oder auf eurer Facebook dargestellt hast, also mit meinem Inhalt, Zusammenfassung von meinem Vortrag, also wo ist Fluss, ne? Das war der Titel, ja. Und das war eigentlich, also von meinem Projekt, ich habe mit anderen Kollegen zusammen ein Projekt in Dortmund Nordstadt für Kinder von Sinti Roma, die ziemlich sehr viel sind im Moment in Nordstadt. Und wir haben gemeinsame Gartenprojekt mit diesen Kindern. Und natürlich ist es nicht so einfach, gegenseitig zu verständigen, weil die Kinder Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Bulgarisch oder teilweise auch Türkisch sprechen. Ich nur Englisch und Japanisch und ein bisschen Französisch. Und eines Tages, genau, ich habe auch schon im Vortrag erwähnt, eines Tages wollte ich einfach mal Wasser holen von dem Büro her und dann hat ein kleines Kind, der ungefähr so 5 oder 6, hat auch mit broken Englisch mich gefragt, wo ist Fluss? Ja, also das war er immer in seiner Heimat oder in dem Ort, wo er früher war, Wasser geholt von dem Fluss, nie von der Wasserleitung. Ja, von daher, diese Äußerung hat mich so schockiert. Und diese Äußerung hat nicht nur, wie gesagt, loktionäre Akt, nicht nur illoktionäre Akt, sondern perloktionäre Akt oder perloktionäre Kraft. Mhm. Und diese Äußerung hat mich weitergebracht mit den Gedanken oder mit der Frage, was kann ich dann für dieses Kind oder für diese Kinder machen und was kann ich etwas mehr machen als Gartenarbeit und so weiter und so weiter. Also mhm. das heißt, diese Äußerung hat mich so energetisch in eine andere Richtung gebracht, zu motivieren und etwas mehr zu machen und so weiter und so weiter. Und das ist für mich totale spirituelle Praxis im Alltag.
Spirituelle Praxis, weil es erlaubt, Menschen auf einer tiefen Ebene zu berühren, die wirklich auch im Alltag andere Dimensionen lebendig werden lässt?
Genau.
Sag, diese Beschäftigung mit dieser energetischen Seite von Kommunikation, gibt es hier jetzt konkrete Übungsfelder, in denen ihr das praktiziert, übt, erforscht? Wie schaut deine Arbeit damit aus?
Ja, also zum Beispiel, das ist keine neue Übung, aber trotzdem, wenn du mit jemandem, der dann vor dir steht, zunächst, bevor du und andere zum Sprech kommen oder irgendwelche austauschen, also in einer Form von Dialog, dann könntet ihr zunächst einfach mal eure Energie, die dann spürbar sind zwischen dir und anderen, richtig wahrnehmen. Also sogar nicht nur ganz kurz 1 Minute oder 2 Minuten, stattdessen einfach zum Beispiel 3 Minuten oder 4 Minuten, könntet ihr einfach still bleiben und gegenseitig in die Augen hineinschauen und Energie spüren, weil Energie ist schon da, weil der Gehirn schon aktiviert ist. Das heißt, Gehirn strahlt sich schon irgendwelche Energie. Und das kann man schon einigermaßen wahrnehmen und spüren. Und dann kommt man zum Gespräch. Dann ist die Qualität von der Dialog ganz anders.
Das ist vollkommen richtig. Eine Übungsform, an die mich das jetzt erinnert, was du hier beschreibst, Wir machen im Rahmen unserer Arbeit, und wo wir auch diese Dialogform, evolutionäre Dialoge haben, haben wir ja wöchentlich diese Abenden, die wir Abende für Mediation und Dialog nennen, wo wir gemeinsam in verschiedenen lokalen Gruppen in Deutschland, in so 12 verschiedenen Städten, aber die Hälfte der Zeit gemeinsam auch in einer Konferenz, Telefonschaltung miteinander verbunden, zuerst ein Thema kurz ansprechen, so nicht lang, nur, ne? Wir reden da so 15 Minuten miteinander und es ist meistens so ein Kreis, so um die 60 plus Leute. Dann meditieren wir gemeinsam am Telefon in dieser Konferenzschaltung, in diesen verschiedenen Orten für eine halbe Stunde, einfach in Stille. Wir meditieren. Und dann legen wir die Telefonhörer auf und führen zum Beispiel in Frankfurt oder in Berlin oder in Freiburg oder wie auch immer, in lokalen Gruppen dieses Gespräch fort. In dem Bestreben hier auch eine evolutionäre Dialogform gemeinsam zu entwickeln. Und ich bin immer wieder erstaunt über die Qualität, die entsteht, einfach wenn man einen Dialog beginnt und vorher eine halbe Stunde miteinander meditiert hat. Das ist, glaube ich, genau das, was du hier ansprichst. Da entsteht etwas energetisch im Feld, ja, in diesem Bewusstseinsfeld, das eine Kommunikation eröffnet, die sonst ohne dieser gemeinsamen Mediationspraxis höchstwahrscheinlich nicht so verlaufen würde.
Mhm. Ja, bei Energie non-local und timeless. Ne?
Ja.
Und deswegen, das kann auch immer funktionieren, auch durch Computer, durch Skype oder durch Telefon. Und das ist natürlich auch für uns eine Hoffnung, weil wir so weit entwickelte Technologie, und das kann man dann dafür gut nutzen. Und möglicherweise könnte man ganz genau forschen, ich weiß es nicht, wie, wann realistisch ist, aber diese subtile Energie bei der Kommunikation könnte auch hundertprozentig ohne Geräusch, ohne Verlust durch die neue Technik weiter übertragen, zum Beispiel zu unserer, zu der anderen Seite der Welt oder so.
Wow. Sehr spannend. Ich hätte jetzt noch einige Fragen dazu, wir sind aber auch in der Zeit schon sehr fortgeschritten. Ich möchte ganz gern, wir haben schon einige Fragen hier per E-Mail reinbekommen. Ich sage trotzdem jetzt noch, falls sich jemand auch per Telefon mit einbringen möchte, die Einwahlnummern durch. Die Einwahlnummern wären in Deutschland 0201 545 99 800. Es wäre in der Schweiz 041 512 60 12 und in Österreich 01 22 97 303. Dann gibt es dazu noch die Telefonnummern des Konferenzraums, in dem man sich einwählen muss. Der Konferenzraum wäre 77 58 0, gefolgt von der Raute-Taste, also 77 58 0. Und der Einwahlcode für diesen Raum heißt 12 12 12, auch gefolgt von der Raute-Taste. Das wären die Telefonnummern. Ich sage jetzt noch dazu, lass uns die ersten Anfragen hier per E-Mail kurz vorlesen. Da schreibt eine Hörerin. Lieber Professor Matoba, absolut spannend. Mir sind Anregungen zur Wahrnehmung von sprachlicher Energie mit Kindern aus der Beschäftigung mit Wasser bekannt. Dabei wird Wasser mit verschiedenen Worten aufgeladen und zum Gießen von Pflanzen genutzt und der Effekt ähnelt Ihren schönen Beispiel mit den Mandarinen. Was mir bei Ihnen anders erscheint, ist, dass Sie die Sprache nicht nur im inhaltlichen Wort erfassen, sondern eine dahinterliegende energetische Realität erkennen. Diese Anschauung würde die Mehrsprachigkeit zum Beispiel unterstützen, also man könnte annehmen, dass wir von jeder Sprache, auch wenn wir sie inhaltlich nicht verstehen, die energetische Ebene erfassen. Inwiefern verändert diese Einsicht unsere Kommunikation? Was ich schon mal sehen kann, ist, dass man eine fremde Sprache über die Energie aufnehmen kann und so die erste Fremdheit überwinden werden könnte. Stimmt das?
Ja, das ist sehr interessante Perspektive. Also das ist, das erinnert mich zum Beispiel auch an eine Theorie von Professor Emoto von Japaner, ne, der auch sehr mit Wasser beschäftigt. Mhm. Und dann muss man einfach mal denken, dass das unsere Körper auch sehr viel Wasser drin sind. Und dieses Wasserkörper kann natürlich auch immer was speichern, was von draußen kommt. Und diese positive oder negative Energie, wie gesagt, non-local und timeless, das heißt, kommt auch Energie von woher, wo jetzt auch Krieg passiert, zum Beispiel von Irak oder von Afghanistan und so weiter. Und das kann natürlich auch sehr wenig trotzdem mit so einer Distanz, aber kann sein, dass das auch in unser Körper gespeichert wird. Ne? Und das, was kann dann überhaupt dann weiter verursachen? Das ist natürlich ja interessante Forschung, also für diese negative Auswirkung von draußen her. Mhm.
Eine sehr kurze Frage, die ich hier noch dazu stellen möchte, schreibt wieder eine Hörerin, lieber Thomas, lieber Herr Matoba, Wie würden Sie die Empathie in Ihrem Gedankengebäude einordnen? Mit herzlichen Grüßen. Es ist eine Frage nach der Empathie in dem, was du hier beschrieben hast.
Ja, also Empathie ist natürlich durch energetische Kommunikation, das heißt, wenn ich einfach Energie von den anderen durch diese Kommunikation spüre, und dann ist es schon eine gewisse Empathie schon da. Und das ist totale Ich-Du-Beziehung. Das heißt, Empathie ist natürlich schon Voraussetzung für Ich-Du-Beziehung. Von daher Empathie, die dann in der Psychologie geforscht wurde, kann dann natürlich auch in dieser Theorie von energetischer Kommunikation eingebettet werden. Und ja, das kann man dann so gut beweisen. Was heißt Empathie von energetischer Perspektive her?
Könnte man nicht sagen, dass Empathie selbst auch eine energetische Seite hat?
Ja, denke ich schon.
Weil es scheint mir sehr einsichtig zu sein, also einfach, wenn ich dir gegenüber Empathie habe, ist die energetische Beziehung zwischen uns eine völlig andere, als wenn wir uns egal sind. Also da ist Empathie in sich, hat eine starke energetische Dimension.
Ja, aber die Psychologie natürlich das Wort energetische Kommunikation nicht kennt, von daher ist natürlich die Definition von Empathie in der Psychologie schon ein bisschen so begrenzt, ne? Also das heißt, wenn wir weiter diese energetische Kommunikation forscht und ein bisschen hinzufügen, ergänzen zu dem, was schon definiert ist, also zum Wort Empathie, dann können wir vielleicht ein neues Begriff finden. Das heißt, wir können etwas mehr als Empathie noch spüren, andere Menschen. Ne?
Bevor ich jetzt zur nächsten E-Mail-Frage gehe, ich habe noch bei den Telefonen vergessen, wenn Sie sich hier zu Wort melden wollen und im Konferenzraum drinnen sind, können Sie mit der Tastenkombination Stern 1 sich auch sichtbar machen, sodass wir auch sehen, dass Sie hier sich in die Radiosendung einbringen wollen. Die nächste E-Mail-Frage von einem Hörer, eine längere Frage. Der Hörer schreibt: Ich weiß selbst auch nicht, was es mit der Energie und der energetischen Seite auf sich hat, weil ich beispielsweise auch gar nicht weiß, was Energie ist. Aber was ich deutlich spüre, ist, dass meine Aufmerksamkeit und Wahrnehmung sich in einem Gespräch verändert, wenn ich nach so etwas wie Energie Ausschau halte. Es scheint so zu sein, dass man sich dann nicht so leicht auf einer Ebene, beispielsweise der Ebene der Information, festsetzt und darin gefangen ist, sondern dass sich diese Bindung lockert. Und das allein scheint sofort etwas zu verändern. Man ist und wird sich bewusst, dass man sich bei einem Gespräch auch noch andere Ebenen bewusst werden kann, als nur der Information. Diese kleine Veränderung scheint einen sehr großen Raum der Kommunikation zu öffnen. Das war jetzt keine Frage, aber es ist ein Statement. Was sagst du dazu?
Ja, also als sozusagen in so einer also andere Produkt von dieser Forschung oder so ein Zufallprodukt von dieser Forschung beschäftige ich mich auch so einer heilsamen Kommunikation. Ja. Oder zum Beispiel, neulich gibt es auch sehr viele Forschungsergebnisse von Mediziner, wie Beten überhaupt eine gewisse positive Auswirkung ausübt bei den Patienten. Das heißt, dass die Mediziner und Pfleger und Schwester gemeinsam beten für Patienten. Und dann kann man dann feststellen, dass die Patienten verbessern und so weiter. Und diese, das ist auch sozusagen so eine Energie, die aber nicht gesprochen wird, aber nicht mit der Sprache übertragen wird. Aber diese Dimension, heilsame oder heilende Dimension von der Kommunikation, das kann man dann immer so beobachten, wenn ich zum Beispiel immer irgendwie durch die Kommunikation von anderen sehr ermutigt und energetisch getankt werde, mhm. und dann sage ich, aha, das ist so eine liebevolle Kommunikation oder liebevolle Äußerung von den anderen. Mhm. Aber diese Liebe, das ist natürlich gleichzeitig schon Energie. Mhm. Und wenn man dann mit dieser Person spricht, die dann liebevoll spricht und diese Äußerung mich immer ermutigt oder immer glücklich macht, versuche ich einfach mal energetisch beobachten. Das heißt, Energie kommt von dieser Person zu mir und ich spüre diese Energie und das kann dann einfach weiter zu einer physikalischen Gesundheit auch beitragen. Mhm. Und so kann man experimentieren, wie zum Beispiel, es gab damals so eine, es gibt so eine Therapie, bei der man einfach mal im Wald spazieren geht und spürt mal Energie von der Natur. Mhm. Und das ist auch so eine Heilmethode. Und so kann man auch in der Kommunikation im Alltag diese Energie spülen und wie so eine Duschenergie.
Mhm. Eine sehr kurze, direkte Frage dazu, die jetzt ein bisschen mit dieser Antwort schon aufgegriffen hat, erst am Anfang. Ein Hörer schreibt, mich würde sehr interessieren, wie diese Forschung über die Synergie in der Kommunikation konkret erfolgt. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie forscht man das konkret?
Ja. Also ich bin im Moment dabei, mit einem Kollegen, der ist Physiker und der arbeitet auch Akustik, Physik, und wir suchen jetzt, ob es überhaupt so ein Gerät gibt, so eine hohe subtile Energie zu messen bei der Kommunikation. Mhm. Und aber es gibt doch sehr interessante Theorie und auch Experiment. Ich habe jetzt den Namen jetzt nicht, aber es gibt einen Bereich kognitive Kommunikation. Und diese kognitive Kommunikation ist gerade gemerkt, dass es doch etwas Energie gibt. Und die haben angefangen, aber diese Energie nicht als subtile Energie, sondern als grobstoffliche Energie zu untersuchen. Und ich denke schon, dass das diese Kognitions- oder kognitive Linguistik oder Kommunikationswissenschaft natürlich später irgendwie zum Sackgasse kommt, weil sie dann immer noch sich mit der grobstofflichen Energie befassen. Ne? Mhm. Aber mit dieser Gruppe möchte ich einfach mal gemeinsam forschen. Das heißt, dass wir auf der anderen Ebene der Kommunikation forschen müssen. Also so möchte ich vorschlagen.
Ich bin hier gerade noch bei der Durchsicht der doch zahlreichen E-Mails, die hier reingekommen sind. Und lass mich noch eine letzte Frage hier mit reinbringen. Da schreibt jemand, lieber Professor Matoba, macht es Sinn, in einem Gespräch nicht nur innezuhalten und die vorhandene Energie als solche wahrzunehmen, sondern diese auch zu beschreiben? Ist so eine Qualitätswahrnehmung gewinnbringend oder verfängt man sich da eher in Scheininnenräumen?
Ich habe nicht richtig verstanden.
Ich glaube, die Frage geht danach, ob es hilfreich ist, wenn man so Energien in solchen Dialogen oder in Gesprächen wahrnimmt, ob es hilfreich ist, das auch auszudrücken oder sich das auch miteinander ins Gespräch zu bringen.
Ach so, ich denke schon, ja. Ja, also das heißt, bei so einer Dialogübung, wie ich dann vorhin vorgeschlagen habe, ja. Das war ja Dialog, dann kann man dann gegenseitig immer von der Empfindung sprechen, nicht von der Geschichte zum Beispiel. Mhm. Und die Empfindung ist natürlich auch so ein Ausdruck von der Energie. Mhm. Und das ist dann natürlich auch ein großer Beitrag zur Änderung von der Beziehungen. Mhm. Und auch Wahrnehmung von der Dimension der Beziehung.
Sehr schön, jetzt sind wir auch schon eine Minute über der Zeit hier. Es gab noch eine ganze Dimension, die wir überhaupt nicht angesprochen haben, obwohl sie mich wirklich interessiert hätte, weil du doch den Begriff von kausale Energie mit reingebracht hast dann. Und hier mit anzusprechen, was denn eine kausale Energie in Kommunikation bedeuten kann. Ich will da jetzt auch gar nicht mehr reingehen, aber einfach das nur sich auch zu vergegenwärtigen, dass auch das energetisch in einem Gespräch präsent sein kann, finde ich doch eine sehr spannende Überlegung. Und insofern herzlichen Dank, Matsuba, dass du uns hier wirklich diese Seite von Kommunikation gezeigt hast und auch gezeigt hast, dass das etwas ist, das einerseits in der etablierten Wissenschaft bis zu einem gewissen Punkt auch vorgezeichnet ist, aber hier auch noch nicht sehr weit entwickelt ist und dass es hier doch eben gerade auch von dir Forschungsansätze gibt, energetische Kommunikation auch als etwas zu verstehen, das, und da hat wahrscheinlich diese eine Hörerin recht, uns hilft, eine universelle Ebene in unseren verschiedenen kulturellen Hintergründen wahrzunehmen, in der wir Kommunikation gelingen lassen können. Insofern danke für deine Ausführungen. Wie gesagt, eine sehr frühe Vorankündigung. Professor Matsuba wird auch beim Sommerfest der Herbstakademie am 4. Juli hier in Frankfurt sein. Auf der Website der Herbstakademie gibt es dann dazu auch die Informationen. Und ich bin mir sicher, dass wir wieder mal auch eine Radiosendung hier von Radio Wolf haben werden. Matsuba, herzlichen Dank für die Zeit und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Ja, vielen Dank. Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.